Liebe Geschwister, wenn wir eine Zusammenschau der Heiligen Schrift gewinnen wollen, dann müssen wir uns auch um die Bildsprache der Bibel bemühen. Und dazu gehört nun auch jenes Myrrengewürz, um das wir uns heute Abend unsere Gedanken kreisen lassen wollen. Myrrhe, zu Deutsch Bitterkeit. Ich möchte anfangs lesen aus der Passionsgeschichte, aus Markus 15, ab Vers 22. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was verdolmetscht ist Schädelstätte, und sie gaben ihm Wein mit Myrrhe vermischt, er aber nahm es nicht an. Wir dürfen dies nicht verwechseln mit jenem letzten Trank voller Essig, den ihn ein Soldat auf einem Üsop-Stängel reichen wollte, als er ausrief, mich dürstet. Dies ist ein anderer Trank, ein Trank, der eine betäubende Wirkung hatte und der ihm die Schmerzen beim Annageln an dem Pfahl erleichtern sollte. Wein mit Myrrhe, mit Bitterkeit vermischt. Die anderen Evangelien haben Essig mit Bitterkeit oder mit Galle, Bitterkeit. Das Lexikon zur Bibel sagt, Galle bezeichnet hier allgemein die Bitterkeit des Trankes, Myrrhe genau die Art der betäubenden Beimischung. Und diesen Trank, diesen Rauschtrank, diesen Betäubungstrank hat Jesus abgelehnt. Aber ich möchte den Text erst zu Ende lesen. Und als sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los über dieselben warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Überschrift seiner Beschuldigung war oben über ihn geschrieben, der König der Juden. Nach dem Johannesevangelium lautete diese Überschrift eigentlich Jeshua HaNosri VeHamelech HaYehudim. Jesus der Nazarener, der König der Juden. Markus gibt nur das zweite wieder. Und da gibt sich etwas ganz Merkwürdiges im Brauche der Juden, so wie wir es vielleicht auch aus dem Liede von Paul Gerhardt kennen, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, dass er jedem Vers mit einem Wort dieses Psalmwortes beginnen lässt. Also den ersten Vers mit Befiehl, den zweiten mit Du, den dritten mit Deine, den vierten mit Wege und so weiter. Und wenn wir die ersten Buchstaben dieses Ausspruches zusammenfügen, dann ergibt sich der hochheilige Name Yahweh. Das Jod in Jeshua, HaNosri, der Nazarener, und dann bei einer Beifügung immer das Waff, das W, das wie ein Komma wirken muss, und dann zum Schluss wieder das He, HaYehudim, und das ergibt den hochheiligen Namen Yahweh. Und das war für die Führer und Obersten des Volkes geradezu eine Lästerung einzigartiger Art, die hier geschehen ist. Irgendein Berater des Pilatus, der ein Jude war, wird ihm dazu geraten haben. Und in der jüdischen Welt war dies ein ständiger Brauch. Aber das nur nebenbei. Jesus lehnt den Rauschtrank ab, weil er bewusst leiden und beten will. Und zwar bis zum letzten Augenblick. Er hat ja wahrscheinlich Psalm 22 ganz gebetet, von den ersten Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bis zum letzten Wort des Psalms, das eigentlich lautet, denn es ist vollbracht, nach dem Hebräischen. Er wollte also klaren Geistes sein Leiden ertragen und nicht betäubt. Hier ist etwas vom Wege, auch vom Leidensweg Jesu vorgeschattet, in jener Mutterunterweisung, die wir im Sprüche 31 finden, Vers 4 bis 7, die Mutter des Königs Lemuel ihm gibt. Lemuel heißt zu Deutsch dem gottgeweihten König, dem gottgeweihten. Und diese Mutter sagt ihm dort, nicht für Könige geziemt es sich, Lemuel, du gottgeweihter, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist berauschendes Getränk? Damit er nicht trinke und des Vorgeschriebenen vergesse. Der Sohnesweg, auch der Sohnesweg Jesu Christi, war bis ins Detail von den Schriften des Alten Testamentes vorgezeichnet. Und er hat diesen seinen Weg vollzogen, in enger Koordination mit dem Willen des Vaters, aber auch mit den Schriften, die er selbst durch seinen Heiligen Geist im Alten Testament niedergelegt hat. Damit er nicht trinke und des Vorgeschriebenen vergesse und verdrehe die Rechtssache der Kinder des Elends. Oder eigentlich heißt es, der Söhne des Dahinschwindens. Und auch wir gehörten ja einst zu diesen Kindern des Elendes, zu diesen Söhnen des Dahinschwindens, gefesselt in Elend und Eisen und in Übertretungen und Sünden, als Feinde Gottes gefangen. Und dann heißt es weiter, gebet berauschendes Getränk dem Umkommenden und Wein denen, die betrübter Seele sind. Er trinke und vergesse seine Armut und gedenke seiner Mühsal nicht mehr. Aber Lemuel, der gottgeweihte König, der am Kreuz hängt, er hat den Rauschtrank abgelehnt. Und das gilt nun auch für uns, die nachgeborenen Söhne. In Epheser 5, Vers 18 steht ein eigenartiges Wort. Epheser 5, Vers 18. Dort heißt es, darum seid nicht Törichte, sondern Verständige, was der Wille des Herrn sei, und berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Denn dieser Heilige Geist ist kein Geist der Selbstberauschung und der Berauschung anderer, sondern ein Geist der Willensklarheit und der Freiheit, der uns auch in die Freiheit hineinführen will. Und hier müssen wir daran denken, das ist nicht nur ein Wort des Apostels Paulus für Menschen, die Alkoholiker sind, sondern die damaligen Kulte Griechenlands und auch später die Kulte der Gnostiker waren alle mit Rauschtränken verbunden, mit Wein, denen gewisse Drogen beigefügt worden sind. Zum Beispiel Pilzdrogen, mit denen man seine Seele bereit machen wollte für Visionen und für Kontakte mit der unsichtbaren Welt. Das steht hier auch hinter diesem Wort. Berauschet euch nicht mit Wein oder womit auch immer. Denn es gibt ja auch eine fromme Selbstberauschung. Fromme Ekstasen auf einem Wege, die das Wort und der Heilige Geist so nicht vorgezeichnet haben. Berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern Vielmehr werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir könnten auch sagen, kommt zu eurer personalen Fülle durch den Heiligen Geist. Wie denn? Indem ihr zueinander redet in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Hymnen. Indem ihr singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Und jetzt wird es immer schwerer, indem ihr Dank saget alle Zeit und für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt wird es noch schwerer, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Das sind Wege zur Erfüllung mit dem Geist, ohne Selbstbeherrschung, in aller Klarheit und Freiheit. Wir sehen also die Ablehnung des Rauschtrankes, den Jesus abgewehrt hat am Kreuz. Das gilt auch für uns, die wir Gottgeweihte sind, die wir auch Könige und Priester sind. Und nun eine zweite Bedeutung der Myrrhe. Die Myrrhe hat in der Heiligen Schrift vor allem als bitteres Gewürz die Bedeutung des Leidens. Und Jesus ist ja im Zeichen der Myrrhe geboren, von der zweiten Eva. Eva war ja die Mutter der Lebendigen und Miriam, zu Deutsch Myrrhe oder Bitterkeit oder Betrübnis, war die Mutter des Lebendigen, die Mutter Jeschuas. Jeschua heißt Heil, Heil geboren aus der Betrübnis. Das ist oftmals der Weg, und das war der Weg, der dem Sohne Gottes vorgezeichnet war, bereits von seiner Wiege an gewissermaßen. Und da wollen wir nun einmal den Weg derer nachvollziehen, die als Magier oder Sternenforscher aus dem heutigen Irak gekommen waren. Wir wissen es gar nicht, ob es drei gewesen sind, und die dann dem neugeborenen Kinde, das sie in Bethlehem fanden, Gold, Weihrauch und Myrrhe darbrachten. Ich habe den Kindern immer gerne erzählt, da werden die Eltern Jesu aber geguckt haben, als die Hirten kamen, die waren ja viel früher da, bei den Magiern wohnte Josef und Miriam, Maria mit Jesus bereits in einem Hause, als die Hirten kamen, die haben Dinge mitgebracht, die man brauchen konnte. Käse und Milch und ein warmes Fell für das Kind in der Krippe und vielleicht ein fröhliches Lied, das sie auf der Hirtenflöte geblasen haben. Aber was sollten sie anfangen mit Gold und Weihrauch und Myrrhe? Aber ich lasse das erst einmal dahingestellt sein. Nebenbei gesagt, hier erfüllt sich das, was Biliam geweissagt hat von jenem Stern aus Jakob in 4. Mose 24. 4. Mose 24, Vers 16 bis 19. Es spricht, der da hört die Worte Gottes und der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllter Augen ist. Ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Seiten Moabs und zerschmettert alle Söhne des Getümmels. Und Edom wird ein Besitz sein und Seir ein Besitz, sie seine Feinde. Und Israel wird Mächtiges tun, und einer aus Jakob wird herrschen, und er wird aus der Stadt den Überrest vertilgen. Der Stern aus Jakob. Nun, wir lesen vielleicht einmal kurz den Text aus dem Matthäusevangelium. Als nun Jesus zu Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes geboren war, siehe da, wurden Magier aus dem Osten nach Jerusalem herbeigeführt. Und sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Sie haben zunächst im Palast des Herodes nachgefragt, weil sie dachten, dass er dort zu finden sei. Wir haben nämlich seinen Stern beim Aufstrahlen oder im Osten gesehen und sind herbeigekommen, um ihm zu huldigen. Diese Sternenforscher hatten ihren Ort in dem Orte Sippa, das war gleichsam das Greenwich des Altertums, das Zentrum der Sternenforscher und Magier. Und man hat Tontäfelchen gefunden, auf denen beispielsweise steht, wenn der Stern erscheint, dann wird ein großer König im Westen aufstehen, dann wird Recht und Gerechtigkeit, Friede und Freude in allen Landen herrschen und alle Völker beglücken. Also eine Vision des Tausendjahrreiches des Messias mit diesem Stern verbunden. Sie werden sich fragen, woher diese Magier das gewusst haben. Nun, es findet sich in der Heiligen Schrift ein ganz klarer Hinweis in Daniel 5, Vers 11 bis 12. Dort hat nämlich der König Nebukadnezar Daniel wegen seiner Verdienste zum Obersten der Magier und Sternenforscher gemacht. Und ich glaube ganz gewiss, dass dieser Mann Grund und Zeugnis gegeben hat von der Hoffnung Israels, die auch ihm geoffenbart worden ist, von dem kommenden Messias-König, vielleicht sogar von seinem Tode, denn davon hat Daniel auch gesprochen. So wie auch wir Grund geben sollen von der Hoffnung, die in uns ist, wenn man uns befragt nach dem Grund unserer Freude. Sie hatten also prophetische Kenntnisse aus jener Zeit. Und dann heißt es weiter im Matthäus-Evangelium, wir haben nämlich seinen Stern beim Aufstrahlen im Osten gesehen und sind herbeigekommen, um ihm zu huldigen. Als sie das vom Könige gehört hatten, nämlich, dass Jesus geboren sei in Bethlehem, machten sie sich auf den Weg und siehe da, der Stern, den sie im Osten oder beim Aufstrahlen gesehen hatten, führte sie, bis er endlich über dem Orte stehen blieb, wo das Kindlein sich befand. Als sie den Stern erblickten, wurden sie erfreut mit großer, heftiger Freude. Sie traten in das Haus ein und sahen das Kindlein mit seiner Mutter Maria. Sie warfen sich vor ihm nieder und huldigten ihm, dann öffneten sie ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Nebenbei gesagt, das Erscheinen dieses Sternes war vor der Zeitenwende. Spätestens im Jahre 4 vor der Zeitenwende, denn im Jahre 4 vor der Zeitenwende ist Herodes der Große gestorben. Es musste ja noch der Kindermord in Bethlehem geschehen sein, ehe dass er starb. Wir wissen auch nicht, was genau dieser Stern wohl gewesen sein mag. Astronomisch ist wenig darüber bekannt, es gibt Spekulationen. Kepler hat ja gemeint, es sei die große Konjunktion, das große Zusammentreffen von Jupiter und Saturn und das Verschmelzen zu einem großen Lichtpunkt im Zeichen der Fische gewesen. Und das könnte mit den Deutungen der Babylonier übereinstimmen, denn Jupiter ist der Königsstern, Saturn galt als der Stern Israels und das Zeichen der Fische als das Zeichen der kommenden goldenen Weltzeit des Völkerfriedens. Nebenbei gesagt, als sie dann mehrere Monate ihre Reise vorbereiteten und schließlich nach Israel zogen, war diese große Konjunktion noch einmal geschehen, und zwar dann nicht mehr im Zeichen der Fische, sondern im Zeichen des Widders, des Opfertieres. Aber seitdem, wie es sei. Auch wir warten ja auf einen Stern, auf einen anderen Stern, auf den Morgenstern, den wiederkommenden Christus, den Lichtbringer. Und in der Offenbarung 2, im Sendschreiben an Thyatira, wird dem Überwinder Folgendes gesagt, Offenbarung 2, 26 bis 28, dem Überwinder, der meine Werke bewahrt bis zur Vollendung, dem werde ich Vollmacht über die Nationen geben, und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern zu erkennen geben. Und der Morgenstern ist Christus in seiner Parousie, in seiner unsichtbaren Gegenwart, ehe denn der Tag seines Reiches beginnt, wo er als die Sonne der Gerechtigkeit wieder aufstrahlen wird und dieser Welt Licht und Frieden bringen wird. Sie haben mitgebracht als Weihegeschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie sind gleichsam eine erste Delegation jener riesigen Völkerdelegationen, die im Reiche des Messias zum Zion, dem Berge Gottes, strömen werden, weil sie hören, dass dort der König Gottes als König herrscht. Sie kennen ja vielleicht das Wort aus Sacharja 8, Vers 23, wo es heißt, dass 10 Männer aus den Völkern einen einzigen Juden am Rockzipfel ergreifen werden und zu ihm sagen werden, Herr Jude, lass uns mit dir hinaufziehen zum Berge Zion. Wir haben gehört, dass der König Jahwe der Heerscharen dort die Herrschaft ergriffen hat. Also, das wird dann anders sein als heute, wo auch die meisten Frommen sich von Israel abwenden, wo aus Israel Freunde allmählich Israel Feinde werden. Da werden die Könige der Erde herbeiströmen mit all dem Reichtum der Nationen. Und da finden wir nun ein merkwürdiges Wort in Jesaja 60, Vers 1 bis 7. Ein Wort an Israel. Stehe auf, leuchte! Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jahwes ist über dir aufgestrahlt. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt Jahwe auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Nationen wandeln zu deinem Lichte hin und Könige zu dem Glanze deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von ferne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn des Meeres Fülle wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Alles ein Gotteswort an Israel. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Epha, also sogar aus den arabischen Ländern. Allesamt werden sie aus Sheba kommen, Gold und Weihrauch bringen und sie werden das Lob Jahwes fröhlich verkündigen. Hier fehlt die Myrrhe. Also Gold, Weihrauch und fröhliches Lob im Reich des Messias. Alle Herden Kedars werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. Und so weiter. Lob, Gold, Weihrauch und fröhliches Lob, hier gewandelt in die Weihegeschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und diese Weihegeschenke haben eine tiefe Bedeutung. Gold ist ein Bild des Glaubens. Aus dem Wasser herausgewaschen, so wie das die Goldwäscher noch heute tun, im Wasser des Wortes Gottes und im Feuer des Leidens erprobt und geprüft und geläutert. Der lautere Glaube. Wir denken hier an die Geräte des Heiligtums, an den Leuchter, die Menorah, an den Schaubrottisch, an den Rauchaltar, die allesamt mit Gold überzogen waren, auch die Bundeslade im Allerheiligsten. Und wir denken hier, wie dieses Gold des Glaubens das Leben Jesu geprägt und gekennzeichnet hat, in einer einzigartigen Weise. Er stand dem Kleinglauben und Unglauben seiner Umwelt und seiner Jünger fassungslos gegenüber. Für ihn war das ein völlig unfassbarer Gedanke, wie man dem Gott und Vater im Himmel nicht vertrauen könne. Da liegt er in einem Boot auf der harten Ruderbank, mitten im Sturm, in den tosenden Wellen und schläft. Einen guten Schlaf. Und Petrus weckt ihn auf und sagt, Meister, kümmert es dich überhaupt nicht, dass wir zugrunde gehen? Und er steht auf, schaut sie an und sagt, was seid ihr doch kleingläubig? Klagelieder 4,1, wie ward verdunkelt das Gold, verändert das gute Feingold. Das, was eigentlich von dem lebendigen Gott von uns allen an Vertrauen und Glauben erwartet werden sollte und was Jesus in einmaliger Weise besaß, möchte hier schon einmal sagen, das, was Jesus in die Wiege gelegt worden war an Weihegeschenken und was sein Leben prägte und kennzeichnete, das ist dann auch uns in die Wiege gelegt, in die Wiege derer, die neugeborene, wiedergeborene Kindlein sind, nach 1. Petrus 2, 1 bis 3. Das zweite ist Weihrauch. Weihrauch ist ein Bild der Anbetung. Und da denken wir daran, wie Jesus immer und immer wieder in die Einsamkeit ging oder auf einen hohen Berg allein, um dort die Nacht zuzubringen im Gebet zu dem lebendigen Gott und sicher auch in der Anbetung Gottes. Bis hin zu Johannes 17, dem wunderbaren hohen priesterlichen Gebet, jener letzten Willenskoordination Jesu mit dem Vater, die er dann in Gethsemane vollendete, als er auch den Kelch des Vaters annahm, der ihn nicht nur zum Sündenträger machen wollte, sondern zur Sünde. Anbetung, Weihrauch und Myrrhe. Myrrhe dann die Leiden, die Bitterkeit der Leiden auch für den Christus, jener Leiden, die bei ihm schon begonnen haben, bei jenem Abstieg aus dem unsichtbaren Licht in Fleisch und Blut der Brüder hinein. Was ist das gewesen, als er dort oben bei dem Vater gleichsam auslöschte und die Herrlichkeit verließ und als er die absoluten göttlichen Qualitäten da hinten ließ, die Allwissenheit, die Allgegenwart, die Allmacht, die Unsterblichkeit, die Unversuchbarkeit vom Bösen. Und als er hereinkam in den Zellbestand des Fleisches und Blutes der Brüder, in die Miriam, in die Bitterkeit. Weihrauch und Myrrhe sind oft im Worte Gottes miteinander verbunden. Da darf ich Sie einmal hinweisen auf das Hohelied, 8-mal erscheint die Myrrhe im Hohenlied. Das sollten Sie aber studieren. Ich werde heute nur 3 Stellen nennen und die anderen, die müssen Sie selber einmal aufsuchen. Das sind köstliche prophetische Aufrisse vom Willen Gottes. Aber ein Wort will ich doch zunächst einmal zeigen, um diese Verbindung zwischen dem Weihrauch der Anbetung und der Myrrhe der Leiden aufzuweisen. In Hohelied 3,6 wird im Blick auf den Exodus Israels, auf den Auszug Israels aus Ägypten gesagt, von der Braut Jahwes, wer ist sie, die da heraufzieht aus der Wüste? Wie Rauchsäulen? Warum wie Rauchsäulen? Weil die Schechina das Volk Israel führte, die Braut Jahwes, jene Feuer- und Wolkensäule, die dem Volke voranschritt, wer ist sie, die da heraufzieht aus der Wüste wie Rauchsäulen, durchduftet von Myrrhe und Weihrauch? Myrrhe des Leidens und Weihrauch der Anbetung, auch von der Braut Jahwes gesagt, von allerlei Gewürzpulver des Krämers. Ja, und nun die Kinder Gottes, die auch durch diese Elemente gekennzeichnet sein sollten. Zunächst das Gold des Glaubens, dazu lese ich eine Stelle aus 1. Petrus 1. Vers 6 bis 7. Ihr werdet durch Gottes Macht und durch Glauben bewahrt zur Errettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, worin ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, das aber durch Feuer erprobt und geläutert wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Also geläuterter Glaube, durch Feuer erprobt, wie das Gold, bewährt und geläutert und dann schließlich geoffenbart bei der Offenbarung Jesu Christi am Ende dieser Weltzeit, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket. Das wäre also das Gold des Glaubens. Das zweite Geschenk, das den Gotteskindern in die Wiege gelegt wird und ihren geistlichen Lebenslauf kennzeichnet, ist der Weihrauch der Anbetung, dass dieses Symbol in der Heiligen Schrift wirklich so verwendet wird, zeigt uns Offenbarung 8, Vers 1 bis 4. Und als es das siebte Siegel öffnete, nämlich das Lamm Gottes, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die 7 Engel, welche vor Gott stehen. Und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, an den Räucheraltar, an den himmlischen Räucheraltar, und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft verleihe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Also, die Gebete der Heiligen werden gleichsam wie ein Weihrauch zu Gott aufsteigen und ihnen wird dann zusätzlich eine Kraft und Vollmacht verliehen. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Also auch die endzeitlichen Gerichte werden ausgelöst durch die Gebete der Heiligen. Sie sind beteiligt und mit einbezogen in die Weltregierung Gottes und in den Verlauf der Heilsgeschichte Gottes. Sie wirken mit. Also Weihrauch und das Räucherfass. Weihrauch der Anbetung. Weil wir ja Priester und Könige Gottes sind, darf ich noch einen kleinen Hinweis geben. Wenn die Priester am Misbeach, das heißt am Altar, viele, viele Tiere geschächtet hatten und dort auch verbrannt haben, waren sie sicher von oben bis unten besudelt, auch von Blut bespritzt. Und ehe sie hernach eingehen durften in das Heiligtum, um dort auf dem heiligen Räucheraltar den Weihrauch der Anbetung zu bringen, da mussten sie zuvor noch bei einer anderen Station vorbei. Bei jenem großen Kessel voller Wasser, in dem sie sich zu waschen hatten. Und das ist auch unser Weg, den wir auf der Basis des vollbrachten Opfers Jesu Christi stehen und die wir nunmehr auf dem lebendigen Weg hineingehen dürfen in das Heiligtum Gottes zur Anbetung, dass wir uns zuvor im Wasserbad des Wortes immer wieder neu reinigen lassen, ehe wir Gott Anbetung zuteil werden lassen. Weihrauch der Anbetung. Und schließlich die Myrrhe der Leiden, auch ein Geschenk für die Kinder Gottes. Das ist mir doch ein schönes Geschenk, könnten wir spöttisch sagen. Myrrhe, Bitterkeit, ja, das Leiden ist sehr bitter. So wie es Hiob einmal gesagt hat. Hiob 9. Vers 16 bis 18. Wenn ich riefe und er mir antwortete, nicht würde ich glauben, dass er meiner Stimme Gehör schenken würde. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden mehrt ohne Ursache, er erlaubt mir noch nicht einmal Atem zu holen, denn er sättigt mich mit Bitterkeiten, mit Myrrhe. Wenn es auf Kraft des Starken ankommt, so sagt er, siehe hier. Und wenn auf Recht, wer will mich vorladen? Das ist ein bitteres Wort. Und wir sollten darauf achten, dass bei aller Bitterkeit der Leiden, die in unserem Leben stattfinden, dass wir nicht zu einer dauernden Verbitterung Gott gegenüber geführt werden. Hebräer 12 sagt es einmal so, dass in uns nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufwachse, die nicht nur unausrottbar immer wieder nachwächst in unserer Seele und uns verunreinigt, sondern andere in der Gemeinde Gottes, die mit uns den gleichen Weg gehen. Denn wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Ein Glied sich freut, dann wird die Freude allen zuteil. Und wenn ein Glied verherrlicht wird von dem Christus, werden alle verherrlicht. Und wenn ein Glied verbittert ist, ohne Ausweg, dann kann diese Bitterkeit auf andere übergehen, die mit dir und mit mir den gleichen Weg zu gehen haben. Ich möchte doch dieses Wort aus dem Hebräerbrief einmal vollständig lesen. Wir finden es in jenem wichtigen Kapitel Hebräer 12, das von den Erziehungswegen Gottes spricht, ab Vers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und machet gerade Bahn für eure Füße, damit nicht das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. indem ihr darauf Acht gebet, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Viele. Dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine einzige Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Bis hierhin. Hiob hat es ja dann am Ende seines Weges erfahren, das, was der Apostel einmal in Apostelgeschichte 14, 22 sagt: Wir müssen durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen. Nachdem er wiederhergestellt worden war, kamen alle seine Verwandten, und dann heißt es, sie brachten ihm ein Stück massiven Goldes. Und in der Septuaginta steht dabei, mit einem eingeprägten Lamm. Denn Hiob in seinem Leidensweg war eine Vorschattung des Leidenswegs des Lammes Gottes. Der Leidensweg Christi ist hinterlassen auch als Leidensweg für seine Gemeinde. Das Gold des Glaubens mit dem eingeprägten Lamm. Eine Kesita heißt es dort in Hiob 42. Das Kreuz ist elementarer Bestandteil der Christusgemeinde. Noch einmal ein Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 12 bis 14. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdartiges, Dämonisches, von Satan gewirktes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselige seid ihr. Denn dann kommt der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes auf euch zur Ruhe, wie es wörtlich heißt. Also auch die Myrrhe der Leiden gehört mit hinein in das Leben der Kinder Gottes, so wie es das Leben Jesu Christi gekennzeichnet hat. Noch einmal, Gold des Glaubens, Weihrauch der Anbetung und Myrrhe der Leiden. Nun gab es zwei Arten der Myrrhe. Die eine Art wurde gewonnen durch einen Baumschnitt in die Rinde der Balsamstaude, und das war eine relativ minderwertige Myrrhe. Dann gab es noch eine andere. Man nannte sie die selbst ausfließende Myrrhe, die aus Rissen der Rinde des Balsamstrauches von selbst hervorströmte. In ähnlicher Weise wie das Harz bei unseren Nadelbäumen. Selbst ausfließende Myrrhe, die gewonnen wurde aus der dornigen Balsamstaude und aus der man zum Beispiel die heilende Salbe von Gilead herstellte, die für die Wundbehandlung benötigt wurde, aber die dann auch ein wesentlicher Bestandteil des heiligen Salböles wurde, mit dem man Könige, Priester und Propheten salbte. Und wir wissen ja, der Messias, Hamaschiach, bedeutet zu Deutsch der Gesalbte. Er ist König, Priester und Prophet. In Israel wurden Propheten gesalbt, Könige gesalbt und der hohe Priester gesalbt. Und es ist wirklich wahr, dass zu den vier hauptsächlichen Bestandteilen des heiligen Salböls, das übrigens nur der hohe Priester herstellen durfte, jedem anderen war es bei Todesstrafe verboten, auf der Basis des Olivenöles die Myrrhe ein Hauptbestandteil war, einmal Cinnamon, süß, 250 Schekel. Einmal Kalamus, 250 Schekel, auch ein süßer Bestandteil. Einmal Cassia, diesmal 500 Schekel. Und schließlich die Myrrhe, ebenfalls mit 500 Schekeln gewischt. Der englische Ausleger Pink hat dies sogar in Beziehung gesetzt zu den vier Evangelien, die ja in besonderer Weise den Messias schildern. Aber das möchte ich jetzt einmal liegen lassen. Ich möchte zitieren aus Hohelied 1, Vers 3, wo von dem Messias Bräutigam gesagt wird: Lieblich an Duft sind deine Salben, und dein Name ist ein ausgegossenes, selbst aus fließendes Salböl. Ein wunderbares Wort von dem Messias, das die Namensmächtigkeit und die Wesensvollmacht Jesu Christi beschreibt, die im Leiden bewährt ist und die durch die Geistessalbung Gottes in Gang gesetzt worden ist. Sein Name heißt Hebräisch Shem, und das heilige Salböl heißt Shemen. Beide Worte sind miteinander verwandt. Da braucht man nur an Shem den Namen, ein Nun anhängen, und das ist der Buchstabe der Fruchtbarkeit, und dann gewinnt man Shemen, das heilige Salböl. Und da haben wir hier nun den wunderbaren Namen Jesu, in dem die Apostel gehandelt haben und in dem sie den Geistern und Dämonen geboten haben und in dem sie Wunder gewirkt haben, unter Berufung auf diesen Namen Jesu Christi, das heißt auf sein ganzes Heilswerk, das in diesem wunderbaren Namen beschlossen liegt. Da haben wir aber auch jene Salben, mit denen er einmal nach Hosea 6 die Wunden seines Volkes heilen wird, die er ihnen selbst geschlagen hat. Scheinbar unheilbare Wunden. Da haben wir das Salböl des Messias, den Heiligen Geist in seiner Fülle, von dem es in Hebräer 1,9 heißt: Gott hat ihn, den Messias, mit Öl des Frohlockens gesalbt, weit über alle seine Genossen hinaus, das heißt weit mehr als die gesamte Engelwelt jemals an Freude aufbringen könnte, an Freude des Heiligen Geistes, ist in Jesus, dem Messias, verkörpert. Es ist auch der Duft dieses ausgegossenen Salböls, der uns in Jesus Christus vorgestellt wird. Ein Wort aus Epheser 5, das nur wenige kennen, soll uns das erläutern. Epheser 5, Vers 1 bis 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und auch wir sollten ja ein solcher Wohlgeruch Jesu Christi sein, in ihm und mit ihm, als solche, die ebenfalls als Könige und Priester gesalbt sind, mit dem heiligen Salböl, mit dem Heiligen Geist. Und so heißt es in 2. Korinther 2, ab Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christo und den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an jedem Orte durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi, denen gegenüber, die errettet werden. Und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Wer ist dazu tüchtig? Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christo. Ja, so war das bei den antiken Triumphzügen, dass die gefesselten Feinde einhergeführt wurden, auch gefesselte Fürsten und Könige, und dass den Triumphzug des Cäsars Soldaten begleiteten, die Weihrauchfässer schwangen, und der Duft aus diesen Weihrauchfässern, der sich über die ganze Prozession legte, war den einen ein Geruch des Lebens zum Leben, nämlich den heimkehrenden Soldaten, den siegreichen Soldaten, auf die Beute wartete und vielleicht Orden und Ehrenzeichen, und den anderen, den gefangenen Feinden, ein Geruch des Todes zum Tode. Und das bewegt mich doch immer wieder sehr, dass bei jeder Verkündigung beides vollzogen wird. Denen, die das Heil ergreifen, die errettet werden, ein Geruch, ein Wohlgeruch Gottes, ein Geruch des Lebens zum Leben. Und denen, die verloren gehen, die sich nicht rufen lassen vom Evangelium, ein Geruch des Todes zum Tode. Die da sagen, wie redet der? Der muss ja noch aus dem 17. Jahrhundert stammen. Noch einmal das Wort aus Hohelied 1,3. Lieblich an Duft sind deine Salben, und dein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Namensmächtigkeit und Wesensvollmacht durch die im Leiden bewährte Geistessalbung. Und da hinein gehört eben die Myrrhe des Leidens. Es gibt einen Mann im Alten Bund, der heißt Mordokai. Und das heißt zu Deutsch reine oder selbst ausfließende Myrrhe. Wir wissen jetzt, was dieses ist. Das ist ja jener Onkel der Esther oder der Hadassah. Wir haben darüber hier einmal gesprochen, die die beiden Teile der Gemeinde Jesu vorschattet, aus Juden und Heiden, und die dann schließlich durch den Kämmerer Hegai mit Myrrhe gesalbt wird. Mordokai, selbst ausfließende Myrrhe, ein Bild des leidenden Israel. Da möchte ich doch wenigstens etwas aus Esther 10 lesen, damit wir sehen, dass diese Myrrhe uns zu einem ganz wertvollen Dienst führt. Esther 10, Vers 1 bis 3. Und der König Ahasveros legte dem Lande und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordokais, zu welcher der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben in dem Buche der Chroniken der Könige der Meder und Perser? Denn Mordokai der Jude war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Sind auch wir groß in der Gemeinde Gottes, weil wir wohlgefällig sind der Menge unserer Brüder? Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zur Wohlfahrt eines ganzen Geschlechtes. Es kann aber auch sein, dass uns Folgendes geschieht, was im 3. Johannes berichtet wird, dass der Machtherrscher Diotrephes, der gerne in der Gemeinde der Erste sein wollte, zu Deutsch heißt sein Name, der von Zeus ernährte, die Brüder, die noch Kontakt hatten mit den Aposteln und ihrer Botschaft, aus der Gemeinde hinauswarf. Das kann uns auch geschehen. 3. Johannes 9 bis 10 steht dieses geschrieben. Aber wenn jemand geprägt ist vom Leiden, dann wird es so sein, dass er unter allen echten Gotteskindern Freunde findet. Und dass er dann dichten kann, ich habe viel tausend Brüder, weit mehr als ich geahnt. Er hatte Wohlgefallen bei seinen Brüdern. Er war wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Und da sollte es dann nicht so sein, wie bei jenen beiden Frauen aus der urchristlichen Gemeinde, die in Philipper 4 genannt werden, die sich miteinander so schrecklich in den Haaren hatten, dass dem Streite kaum beizukommen war. Wissen Sie, wie diese beiden Frauen hießen? Die eine Euodia, Wohlgeruch Jesu Christi, und die andere Syntyche, gemeinsames Schicksal. Was sind das für schöne Namen? Und da raufen sich die beiden an den Haaren und stehen doch in einer Gemeinde. Ich möchte noch ein Wort aus dem Hohenlied lesen. Möhre achtmal im Hohenlied, Kapitel 1, 12 bis 13. Während der König bei seiner Tafelrunde saß, sagt die Braut, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das duftend zwischen meinen Brüsten ruht. Tafelrunde des Königs? Wer würde hier nicht erinnernd an jene Maria in Bethanien, von der in Johannes 12 geschrieben steht, dass sie ein kostbares Gefäß voller Narde herbeiholt und dass sie es zerbricht und mit dieser Narde den Messias zum Begräbnis salbt. Das ist nichts anderes als ein Bekenntnis zu dem Gesalbten, zu dem Messias, trotz seines Todes, trotz seines Leides, was die Apostel und Jünger nicht erkannt haben, das hat diese Frau geahnt. Sie hat ihn gesalbt zu seinem Begräbnis. Und da heißt es, der Wohlgeruch erfüllte das ganze Haus. Als der König bei seiner Tafelrunde saß, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe. Was ist das doch für ein schönes Bild. Und oftmals muss es wirklich so sein, dass die Gefäße zerbrochen werden, damit dann der Wohlgeruch Christi sich offenbart in der Gemeinde Gottes, so wie es Paulus geschrieben hat. Und das ist ein Wort, das ich so sehr liebe. Derselbe Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, der hat in unsere Herzen hineingeleuchtet, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen, tönernen, anfechtbaren, zerbrechlichen Gefäßen, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns. Ein letztes. Wer war denn nun vor allem der Mordokai des Neuen Testamentes? Da darf ich Sie auf den Apostel Paulus verweisen und zwei Worte aus dem Galaterbrief lesen. Und damit möchte ich schließen. Galater 2, Vers 19 bis 21. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christo gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, ego, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Das ist der Mordokai des Neuen Testamentes, selbst ausfließende Myrrhe. Und Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und dann sind wir keine Feinde des Kreuzes Christi mehr, die Paulus weinend nennen musste. Feinde des Kreuzes Christi, das sind nicht Menschen, die nicht gerne einmal in den Evangelien die Passionsgeschichte lesen. Das sind auch keine Menschen, die nicht gerne einmal von Johann Sebastian Bach die Matthäus-Passion hören, sondern das sind Menschen, die in ihrem Leben und auch in ihrem geistlichen Leben das Kreuz nicht bejahen können. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold des Glaubens, Weihrauch der Anbetung, Myrrhe des Leidens. Das ist der Dreiklang, der im Leben Jesu war und der auch das Leben der Kinder Gottes bestimmen muss.